Verehrter Pater Prior, liebe Mitbrüder, danke für die Einladung. Stiepel ist für mich ein Stück Heimat im besten Sinne des Wortes, inklusive Schäfchen, die erheblich reduziert wurden, wie ich gerade vernommen habe. Das Milieu, in dem die Schäfchen geborgen waren, in dem sie zu Hause waren, in dem es auch nach Schäfchen roch natürlich, ein bisschen Weihrauch, ein bisschen Kirchenkälte, dieses Milieu ist unwiederbringlich dahin. Aber ich möchte nicht in vergangenen Schönheiten schwelgen, sondern Ihnen einfach schlicht nennen, warum dieses Milieu so überaus prägend war, dass noch moderne Journalisten wie Freund Matusek ein Buch, das katholische Abenteuer, beginnen mit einer weitläufigen Schilderung ihrer katholischen Jugendzeit in den 50er und 60er Jahren. Das war die Zeit, die ich auch erlebt habe. Auf die Zeit beziehe ich mich auch mit dem ersten Teil meines Vortrags. Im zweiten Teil frage ich, was ist anders geworden? Im dritten Teil frage ich, wie kann das, was geworden ist, anders werden? Das Ergebnis wird Sie vermutlich überraschen. Die Auskunft heißt nicht einfach eben nach Stiepel fahren und einen Rosenkranz beten, aber das ist auch dabei. Das gehört ganz sicher zu den unverzichtbaren Ingredienzien eines katholischen Lebensmilieus. In der Diaspora bin ich aufgewachsen, in einer Mischehe noch dazu, umgeben von protestantischer Verwandtschaft. Mein Vater ist rheinischer Katholik gewesen, was Sie gut verstehen, dass man dann nicht allzu klerikalistisch gesonnen ist, wohl aber ein gutes Verhältnis zur Mutter Gottes hat. Meine evangelische Mutter war immerhin noch die einzige aus der ganzen Verwandtschaft, die einen religiösen Sinn hatte und meinen religiösen Sinn verstanden hat. Katholisches Lebensmilieu habe ich trotzdem, trotz dieser isolierten Situation, vollständig mitgekriegt, weil die katholische Gemeinde inklusive Pfarrer und einige wichtige Erfahrungen mit katholischen Kinderheimen, Ordensschwestern insbesondere, mich auf den Weg gebracht haben. Das katholische Lebensmilieu also bestand darin, dass man vor allem das Kirchenjahr intensiv erlebte. Es war geradezu die Ordnung des Lebens mit Osterzeit, von Leichnam aller Seelen als wichtigen Punkten, die auch von den zu 80% protestantischen Mitbürgern meiner Heimatstadt intensiv wahrgenommen wurden. Von Leichnam durch die Prozession aller Seelen, dadurch, dass die katholischen Kinder jedenfalls die Zeit bis um 10 Uhr frei hatten und nicht zur Schule brauchten, was viele für das Schwänzen bei Klassenarbeiten benutzten. Im Übrigen war das Schulwesen in der sicheren Hand der Kirche. Wir hatten eine Bekenntnisschule vor Ort, katholische Bekenntnisschule, die dem niedersächsischen Staat abgetrotzt worden war, vor allem dank der Tatsache, dass wir viele schlesische Katholiken hatten, sonst hätten wir das nie geschafft. wichtig war für die Kinder, außer der Schule, dass man die Freizeit in katholischen Zeltlagern mit zugehörigem Kaplan erleben konnte, dass man Ministrant sein durfte. Ich kam dafür leider nie in Frage, weil ich zu groß war und die Pfarrer von mittlerer Größe eine enorme Konkurrenz in mir witterten. Deshalb konnte ich zwar die Messgebete auswendig, aber zum Ministranten tagte ich nicht. Ich hätte die Beine radikal verkürzen müssen. Wenn man die Schule hinter sich hatte, dann konnte man in eine katholische Studentenverbindung, CVKVUV, gehen. Sie kennen die Witze, die man mit diesen drei Sorten von Verbindungen verknüpft. Die muss ich Ihnen nicht erzählen. Doch, also CUV sind die Frömmsten, die haben in beiden Händen einen Rosenkranz. KV stehen in der Mitte, die haben in der einen Hand einen Rosenkranz, in der anderen ein Biergefäß. Und CV sind die angesehensten, berühmtesten, reichsten, die in beiden Händen einen Biertopf haben und keinen Rosenkranz. Das war damals hauptsächlich für junge Männer. Wenn man Lehrerin wurde, konnte man allerdings in den Verein katholischer deutscher Lehrerinnen eintreten, bei dem ich noch vor ein paar Jahren Vorträge gehalten habe. Den gibt es auch noch. Die hatten, glaube ich, gerade ihre Jahreskonferenz mit Bericht in der Tagespost. Abgesehen von Vereinen und Schule und Studentenverbindungen gab es die Kolpingsfamilie, nicht zu vergessen, die für Nicht-Akademiker besonders attraktiv war. Und wenn man dort nicht aktiv sein wollte oder konnte, wie mein Vater, dann wurde man auf jeden Fall politisch angeheuert. Dann setzte einem der Dechant die Pistole auf die Brust und sagte, man müsse unbedingt für die CDU kandidieren. Überhaupt war das so, dass mein Dechant alle CDU-Abgeordneten aus dem südlichen Teil Niedersachsens einer Prüfung unterzog. Sie mussten dann wissen, was in den 10 Geboten drin steht und wie der gegenwärtige Papst heißt. Der damalige, das war seit Jahrzehnten Pius XII, da konnte man ziemlich gut und sicher sein. Aber das änderte sich dann bald und schnell. Die Verbindung von Kirche und Politik war in Niedersachsen lebenswichtig für die CDU, nicht für die Kirche. Es gab schließlich dann bald auch christliche Gewerkschaften, katholisch geprägt hauptsächlich. Es gab Krankenstationen und Krankenhäuser, wiederum dank Ordensschwestern, die dabei intensiv mithalfen, den katholischen Glauben trotz Diaspora durchzuhalten. Dann gab es berufsständische Seelsorge. Also man konnte in keinem Beruf dem klerikalen Einfluss entgehen. Es gab katholische Polizeiseelsorge, katholische Jägerverbände mit Hauptfest St. Hubertus. Am 4. November ist das, glaube ich, 3., 4. November. Katholische Ärztevereinigungen. Und ein Rest lebt noch interessanterweise fort im Aschermittwoch der Künstler, wo jedes Jahr am Aschermittwoch die Künstler einer Diözese eingeladen werden. Der Bischof hält dann oder jemand anders hält einen Vortrag. Das habe ich als rührend in Erinnerung in Frankfurt St. Georgen. Die Diözese Limburg war eingeladen, die Künstler derselben, Bischof Kamphaus, hat den ganzen Nachmittag versucht, meine Frau und mich angenehm und freundlich zu unterhalten. Und ich musste den Vortrag halten über die Apokalypse und die Kunst. Das war auch ein schönes Thema. wann hörte man eigentlich auf, dem Einfluss des Klerus sich auszusetzen? Wenn es normal verlief mit der Beerdigung, aber bei den meisten war es früher, nämlich nach der Firmung. Denn die meisten schleppten dann Partner an, meistens nicht katholischer Art, die aber trotzdem häufig, auch wenn sie evangelisch waren, auch wenn sie gläubig waren, nicht passten. Und man tat auch Dinge, von denen man wusste, dass sie vom Pfarrer nicht gerade genehmigt waren und dass man die dann beichten müsste. Das war ziemlich schrecklich, weshalb sowas beichten zu müssen. Und dass die Beichte an den Rand der Existenzkrise gedrängt wurde, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Menschen, wenn sie im frühen Erwachsenenstadium sind, sich durch ihr Verhalten radikal von dem braven katholischen Sonntagskind unterscheiden, sondern es besonders wild treiben und dann nachher, wie der heilige Augustinus, besonders Gelegenheit zur Umkehr hätten. Die Kirche würde sie auch gerne gewähren, aber der Ruf steht nicht danach. Es gab also, um es zusammenzufassen, eine erhebliche Verbindung von Glaube und Leben. Trotzdem war bei uns in der Diaspora der Gottesdienstbesuch nur bei 30%. Wenn man das mit heutigem vergleicht, sind es noch Traumzahlen, Traumresultate. Aufgefrischt wurde so etwas, katholisches Leben, etwa durch Adventsfeiern, durch Ausflüge mit dem Pfarrer, der natürlich unbedingt dabei sein musste. Gar nicht auszudenken, was in Zeiten passiert, in denen man nicht mehr genug Pfarrer hat, um die Sommerausflüge begleiten zu können. Dann kamen ganz andere Zeiten. Was wurde also anders? Es kam zu einer politischen Aufsplitterung. CDU und katholisch waren nicht mehr identisch. Es gab prominente Linkskatholiken, den Herz-Jesu-Sozialismus, Frau Süßmuth, Norbert Blüm, die etwa zu nennen, Walter Dierks. Mein Dechant las sogar die Frankfurter Hefte, rot gebunden, das war schon verdächtig. Und noch später kamen die Zeiten, in denen sogar prominente Abgeordnete der Grünen katholisch waren. Das konfessionelle Profil ging nicht auf diese Weise hauptsächlich zugrunde, sondern eher durch eine ökumenische Bewegung, die von den Katholiken meistens mit schlechtem Gewissen begleitet wurde, sodass die Katholiken Land auf, Land ab meinten, sie seien schuld an allem und müssten deshalb auch schnellstens die Kirche reformieren und möglichst viel Urkatholisches aufgeben. Als erstes das Kreuzzeichen beim Mittagstischgebet bis hin zur Frage der Taufe überhaupt. Katholiken sind die, die nachgeben, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie früher zu viel gefordert haben und jetzt sind ihnen die Beziehungen und der Frieden in der Ehe häufig lieber als die Durchsetzung ihrer konfessionellen Position. Eine Art von Ökumene, die sicherlich nicht im Sinne ihrer Erfinder ist und die auch zu nichts Gutem führt, weil die Konturen verblassen, aber jedenfalls von katholischem Lebensmilieu kann man nicht mehr sprechen. Ich habe nicht gesagt, die Protestanten sind schuld, sondern habe gesagt, schuld ist das schlechte Gewissen der Katholiken, die allzu schnell bereit sind, alles und alles aufzugeben. Es ist wahr, dass evangelische Christen nicht so viel haben, was sie aufgeben können, aber trotzdem sind sie in der Regel stabiler in ihren Überzeugungen. Dazu trat zum Verlust des katholischen Lebensmilieus das Phänomen umfassender Säkularisierung. Das heißt, man erklärte ganz offen, so geschieht das in meiner Verwandtschaft, dass man für Kirchen und für Glauben und für Dogmen keinerlei Sinn hätte, sondern dass sie das Leben auch ohne Kirchlichkeit ganz gut leben ließe. Mir ist es öfter passiert, dass in meine Sprechstunde in Heidelberg junge Studenten kamen und sagten, eigentlich bin ich ja katholisch, aber ich fange erstmal an, evangelische Theologie zu studieren. Sie wissen ja, wegen dem Zölibat. Dann wollte man auf Nummer sicher gehen. Und falls ich dann noch rechtzeitig eine attraktive Freundin fand, war es dann um das Priestertum geschehen. Ich kenne einen jungen Mann, der ein Gelübde sozusagen abgelegt hat, wenn ich bis zu Ostern keine Freundin gefunden habe, dann werde ich Priester. Der hat keine gefunden, aber unter dieser Voraussetzung sollte man auch nicht Priester werden. Vor allem kann man erkennen in der katholischen Landschaft, ein Niedergang der Orden, ausgenommen die Zisterzienser von Heiligen Kreuz und Stiepel. Ansonsten kann man lesen, 80% der Ordensmitglieder, die es noch vor 30 Jahren gab, gibt es nicht mehr. Also nur noch ein Bestand von 20%. Und das wirkt sich vor allen Dingen natürlich in der Krankenhaussituation aus. Die Gesundheitskosten werden unbezahlbar, seitdem es keine Orden mehr gibt, die nichts anderes tun, als für Gottes Lohn Kranke lebenslänglich zu versorgen. In meiner Nachbarschaft in Heidelberg haben wir indische Ordensschwestern. Der indische Ordensschwestern, deren Gleichmut und Freundlichkeit man nur bewundern kann. Man sollte sich vorstellen, die eigene Tochter würde sagen, ich werde Ordensschwester in Indien. Tschüss. Was das bedeutet für Eltern und auch für Kinder, so für die Kranken und für Jesus da zu sein, kann man sich kaum noch vorstellen. Was die Ökumene betrifft, so besteht meines Erachtens die eigentliche Chance, nicht in einer Reduzierung von Grundbeständen dieser oder jener Konfession, sondern Ökumene ist eine Bergwanderung an die Quellen. Sie wissen, die meisten Quellen entspringen oben im Gebirge. So ist es auch mit dem Christentum. Und diese Quellen sind nicht leicht zu erreichen. Und deshalb ist Ökumene eine gemeinsame, gefährliche, schwierige Bergwanderung und besteht eben nicht in dem darin, dass man einfach den billigsten Weg wählt und auf alle fraglichen Dinge verzichtet. Was in der Gegenwart fehlt, ist klar erkennbar, betrifft meinen Berufsstand. Es gibt keine überzeugenden katholischen Theologieprofessoren. Es gibt keine prophetischen Frauen, die diesen Namen verdient hätten. In den nächsten Wochen wird häufiger die Rede sein, das war auch schon von der heiligen Hildegard von Bingen, das war eine prophetische Frau, wie sie die Kirche dringend braucht. Und Bei meinem Schreibtisch steht direkt in dem Regal nebenan ein Buch mit den Visionen der heiligen Brigitta von Schweden. Genauso eine absolut kritische, aber hinreißende und mitreißende prophetische Frau. Das ist meines Erachtens auch die Alternative zum Frauenpriestertum oder zur Frauenordination. Damit ist in der katholischen Kirche nicht zu rechnen. In 3 Wochen erscheint mein Buch darüber im Aschendorf Verlag. Priester war ja auch für Frauen, Fragezeichen. Aber dieses Buch endet nicht mit einem Nein, sondern es endet damit, dass ich sage, das, was wir brauchen, ist neben der Hierarchie, in der nun mal Männer herrschen, lass sie doch, ein kräftiges zweites Standbein, das aus Frauen besteht, die den Mut haben, den Mund aufzumachen, und die durch die Verbindung von Charme, Rhetorik und Wissen sehr wohl eine Stimme und Gewicht in unserer Welt haben können. Das wäre also die Kirche von morgen, in der Gestalten wie Jeanne d'Arc und Mutter Teresa und Katharina von Alexandrien und Hildegard von Bingen die Wortführerinnen sind. Man kann sich nicht dazu ausbilden lassen, das ist eine Gabe. Aber mir scheint, dass wir außer von in der Betrachtung von Heiligenlegenden die Gabe der Charismen in der katholischen Kirche häufig unterschätzt haben. Es gibt breit gestreute Begabungen von Menschen für missionarische Dienste im Christentum, werbenden Charakters, dass man sagen kann, dies ist wirklich gute Reklame für den katholischen Glauben. Und ich denke, dass hier in einer so breit gestreuten Entdeckung der Charismen ganz wesentlich die Zukunft der Kirche liegt. Die Theologen sind Mittelmaß. Die Pfarrer, die Bischöfe, die Professoren, ich selber genauso. Da können sie keine Wunder erwarten. Aber Wunder kann man erwarten, schon nach dem Neuen Testament, von den Begabungen der einzelnen Christen, Reklame zu machen für ihren Glauben durch ihre schlichte Existenz, dadurch, dass sie das tun, was sie wirklich können und was sie lieben. Und deshalb stellt Paulus den Grundsatz auf im 1. Korintherbrief, jede Christin und jeder Christ bekommt mit der Taufe sein Charisma. Da könnt ihr ganz sicher sein, sagt Paulus. Es kommt nur darauf an, dieses Charisma zu entdecken. Und wenn es entdeckt ist, es nicht zu verhindern, sondern es in Bahnen zu leiten, das wäre die Aufgabe eines kybernetischen begabten Pfarrers oder Gemeindeältesten, diese Begabungen zu entdecken, zu kanalisieren, zu fördern, so wie das früher gute Lehrer auch getan haben. Was die Berufung zum Priestertum angeht, so habe ich mir den Satz aufgeschrieben, Priester wird man nicht mehr milieubedingt, sondern Priester werden nur noch Leute mit dem Sinn für das große Abenteuer. So auch ja der Buchtitel von Herrn Matusek, das katholische Abenteuer. Das war schon in meiner Generation so. Ein Teil war familiär vorgeprägt, besonders die Schlesier. Da war der Bruder Jesuit und irgendwelche Cousinen waren Ordensschwestern. Das war eine typisch katholische Familie. Und solche Menschen sind auch in der Regel ihrer Berufung treu geblieben. Daneben kamen ganz andere aus den Großstädten der Diözese Hildesheim, aus Hannover, aus Hildesheim, aus Göttingen, die Interesse an dem intellektuellen und spirituellen Abenteuer hatten und enttäuscht wurden durch eine in Starrheit festgelegten neuscholastischen Theologie damals noch. Das Konzil hatte gerade begonnen, als Wetterleuchten aufzutreten, aber theologisch war noch nichts wirklich Prägendes geschehen. Das große Abenteuer hatte also diese Menschen gelockt, wie auch mich, aber beantwortet wurde diese Sehnsucht durch einen festgefahrenen Betrieb. Wir Hildesheimer Theologen mussten in Fulda studieren, das war der Inbegriff von Scheußlichkeit. Trotzdem muss ich am Ende sagen, dass wir nie so viel gelacht haben wie dort. Und das war auch natürlich etwas Gutes, wenn man sich katholischen Humor aneignen kann. Zu beklagen ist vor allem, das weist wieder in die Richtung von Charisma, dass wir im Unterschied zu den 50er Jahren keine lebenden katholischen Dichter mehr haben. Abgesehen von Martin Mosebach vielleicht, der schöne Artikel schreiben kann, ist die große Lehre angesagt. Während in unserer Kindheit und Jugend Autoren wie Bergengrün und Reinhold Schneider und Gertrud von Lefort und Edzard Schaper verschlungen wurden. Sie lesen sich heute noch mit Spannung, diese Autoren. Nur wenn man fragt, wo sind die alle geblieben? Wo gibt es noch katholische Autoren, die christliche Themen angreifen? Wo gibt es Verlage, die das drucken mögen? Es ist wirklich oft zum Weinen. Man kann also nur hoffen, dass die Charismen der Dichter, die nicht zum Zuge kommen, trotzdem nicht verloren gehen und man sie vielleicht nach langen Jahren des Verkanntseins rehabilitieren kann. Das Milieu, das sie tragen könnte, ist dahin. Wenn sie irgendwas gewinnen können, Blumentöpfe gewinnen können, dann in der Öffentlichkeit, die natürlich hauptsächlich im besten Falle neugierig ist, im Normalfall aber grundsätzlich skeptisch gegenüber allen christlichen Gedanken. Worin bestünde der Versuch, aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen? Mit beängstigendem Priestermangel, vor allen Dingen mit sehr verbreitetem Desinteresse an Religion. Das sieht man daran, wie gerne oder ungerne oder überhaupt nicht die großen Zeitungen bereit sind, entsprechende Bücher auch nur zu rezensieren, geschweige denn empfehlen zu rezensieren. Seit einem Jahr war vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung, der größten Tageszeitung in Deutschland, immerhin eine zweispaltige Rezension des alten Buches von Erik Peterson. Sie wissen, Erik Peterson war ein katholischer Theologe, zunächst evangelisch, dann katholisch, Neutestamentler, hat ein berühmtes Buch geschrieben, Theos, der eine Gott, also die Akklamationen, die Zurufe, darüber ein 600-seitiges Buch, das ist bearbeitet und neu aufgelegt worden. Und weil das ökumenisch geschah, hat die Süddeutsche dem immerhin zwei Spalten gewidmet. Das war aber auch wirklich das einzige Buch, das innerhalb der letzten 12 Monate rezensiert wurde. Ich weiß es deshalb genau, weil ich jede Nummer der Süddeutschen überflogen habe, ob vielleicht mein Kommentar da irgendwo vorkäme, aber er kam nicht vor und er wird auch nicht vorkommen. Denn die Antwort, die man dann kriegt, ist immer, die Menschen interessieren sich doch nicht für Theologie. Worin liegen die Chancen? Zunächst fange ich ganz bescheiden an. Die Chancen liegen in der Ministrantenpastoral. Da machen die Kinder mit. Obwohl, seitdem Mädchen Ministrantinnen werden, können die Buben dieser Szene fernbleiben, weil Mädchen in dem fraglichen Alter zu ihnen so unendlich überlegen sind. Mädchen sind viel frömmer, viel genauer, viel pünktlicher gehen viel sorgsamer mit den heiligen Dingen des Gottesdienstes um. Da hat man als Junge keine Chance. Und dabei fände ich es doch viel großartiger, wenn man irgendwelchen Rotzbuben die Kniebeuge beibringt, als Mädchen, die sowieso fromm und nett sind, dann noch zusätzlich Nachhilfe gibt. Also Ministrantenpastoral mit dem Schwergewicht darauf, dass diejenigen, die das als Mädchen tun, nicht immer so vollkommen sein sollen, dass sie auch mal Fünfe gerade lassen sein sollen, damit die Buben nicht so viel Angst bekommen. Ein Verzicht auf Perfektion wäre, glaube ich, wünschenswert. Sonst wird es tatsächlich eine Domäne von Mädchen und das kann niemand wollen. Nachdem ich schon nicht Ministrant werden durfte, werden die neuen Kinder durch die Existenz von perfekten Mädchen abgeschreckt. Bücher aus meiner Jugend zum Thema Literatur, noch ein Nachtrag, die mich beeindruckt haben. Aus verschiedenen Gründen war einmal von Henry Morton Robinson, Der Kardinal, 1963 zunächst als Film und 1995 als deutsches Buch erschienen. Die Geschichte eines typisch amerikanischen Kardinals mit klarem katholischem Profil, das auch manchmal wehtut, wenn man das liest. Aber es ist ein spannendes Buch, das die Leute aufmerken ließ und kein Buch, das von vornherein den Frieden zwischen den Konfessionen zum Ziel hatte. Diese Friedlichkeit wurde natürlich besonders von klassischen katholischen deutschen Neutestamentlern betont, wie dem verehrungswürdigen Rudolf Schnackenburg. Er war der Bruder meines Pfarrers. Der Schnackenburg war die Sanftheit und Liebe und Besonnenheit und Milde und Klarheit in Person. Es war also wirklich wie ein Heiliger. Wenn er zelebrierte, habe ich immer hauptsächlich ihn betrachtet dabei. Das war besser als irgendeine Predigt. Und trotzdem wurde an dieser Art von Sanftheit nichts erkennbar von der Widerborstigkeit des Evangeliums. Davon, dass Jesus die Menschen, ohne es zu wollen, geärgert hat. Jesus als Ärgernis, das Christentum als Zumutung, das verschwand in dieser abgeklärten, sanften Form von Gelehrtheit. Und alle katholischen Neutestamentler in Deutschland stammten davon ab, außer meinem Doktorvater, der aber dafür andere und viel schlimmere Macken hatte. Soweit zur ausgeprägten Friedlichkeit und Profillosigkeit, das muss man auch sagen. Wenn man als Hauptziel hat, den protestantischen Kirchenvater Rudolf Bultmann in die katholische Exegese zu überführen, dann ist das aus meiner Sicht zwar sehr lieb gemeint und sehr ökumenisch, aber am Ende bringt es doch nur eine Verstärkung der Farblosigkeit. Denn darüber soll man sich keine Illusionen machen. Das Entscheidende in der Ökumene, das Entscheidende nicht nur dort, sondern beim Christwerden in Deutschland, sind die Emotionen. Es ist wie bei den Roratemessen im Advent. Einen von meinen Schülern haben die Rorate-Messen dazu gebracht, katholisch zu werden. Weil er gesagt hat, an dem Gesang dieser Messen kann man die Sehnsucht der Menschen nach Gott erkennen, auch heute noch. Und die Liturgie des Advents vermag das darzustellen. Ich denke auch an die O-Antiphonen der letzten Tage vor Weihnachten. Also Antiphonen preisen Jesus Christus. Die Texte beginnen jeweils mit O. O Signifer, O Zeichen für die Völker, O Emmanuel, O Sapientia, O Weisheit, die du hervorgehst aus dem Munde Gottes. Das wäre also die Bedeutung der Emotionen, wie beim Fußball. Emotion ist alles und ich finde das nicht schlecht, sondern beherzigenswert. Im Mittelalter spielt sich dieser Kampf ab zwischen Emotion und Intellekt in der Auseinandersetzung des heiligen Bernhard, der hier geschätzt wird, und seines Gegners Peter Abelard. Der Peter Abelard war ein Rationalist. Und Abelard legte Wert darauf, dass man nur das glaubte, was auch von der Vernunft Bestand haben konnte. Bernhard war von ganz anderem Zuschnitt, wie der Pater Bernhard in Heiligenkreuz. Bernhard war ein Mensch, der mit glühendem Herzen seine Liebe zu Gott und zu Jesus Christus an die Menschen ausgeteilt hat, weitergegeben hat, der Menschen aus dem Stand gewinnen konnte, sodass er, ist freilich eine Legende vielleicht, das Privileg hatte, Menschen, die aufgrund seiner Predigten Mönche werden wollten, sofort per ewiger Profess zuzulassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Pater Prior schüttelt das weiße Haupt oder wiegt das Haupt im Zweifel. Also wenn es wäre, wäre es typisch für Bernhard. Entscheidend ist, dass die Menschen sich verlieben in ihren Glauben an Gott, dass die Menschen von dieser Liebe gepackt werden und nicht mehr anders können. Sie kennen das selber von ihren Liebesgeschichten her. Das passiert vielleicht ein- oder zweimal im Leben. Bei mir ist das auch einmal hier in Stiepel geschehen. Das ist die Bedeutung der Emotionen für den Glauben. Und nun kommt die Vorstufe für die Lösung, die Sie mit Spannung erwarten. Eine Bedeutung für den Glauben, für das katholische oder evangelische Milieu, eine ganz bezeichnende Bedeutung, haben Kirchenfahnen. Ich habe, als ich das aufgeschrieben habe, an die Fahne da hinten gedacht, die Sie zum Teil sehen können, weiß und gelb, und die ich in Stiepel immer finde. Es wehen immer irgendwelche Kirchenfahnen. Und wenn man im Computer nachschaut, unter Google Kirchenfahnen katholisch, Kirchenfahnen evangelisch, dann macht man interessante Entdeckungen. Kirchenfahnen katholisch gehen hervor aus den Prozessionen des Mittelalters, wo die Menschen entsprechende Banner mit sich führten, die viereckig waren, also nicht so runterhingen wie unsere Fahnen, sondern viereckig blieben, aus dem römischen Heer entwickelt. Labarum hieß es, glaube ich, wenn man so etwas mitführte. Bei älteren Vornachlassprozessionen hatten wir solche viereckigen Banner auch noch. Evangelische Kirchenfahnen gibt es seit 1918 und sie haben gelebt zunächst bis 1926 bis 1934. Also der Ausdruck Kirchenfahne wurde geprägt 1926 für das, was man bei der evangelischen Kirche raushängen ließ. Und dann gab es einen Flaggenstreit sehr bald, der verlustreich war, weil der Oberbürgermeister von Berlin gegen den Generalsuperintendenten stritt, wegen der Konkurrenz der evangelischen Kirchenfahne zur Hitlerfahne. Die Antwort wurde von der evangelischen Kirche 1934 gegeben. Die evangelischen Kirchenfahnen wurden einstimmig zugunsten der Hakenkreuzfahnen in die Mottenkiste gesteckt. Das heißt, sie wurden abgeschafft. Muss man nicht beurteilen. Es war nur nach dem Motto, wenn Fahnen sein müssen, dann können wir die ruhig den Nazis überlassen. Eine katholische Position war das freilich nicht. Ich habe von keiner Fronleichnamsprozession gehört, dass Hakenkreuzfahnen jemals in Erwägung gezogen wären, sie mitzuführen. Aber es ist nicht die Stunde des Streites der Konfessionen, sondern wenn man sich weiter beschäftigt mit der evangelischen Kirchenfahne, dann kann man lesen, die erste Reaktion darauf war, die neue Fahne riecht arg nach Katholizismus. Die neue Fahne, haben evangelische Pastoren gesagt, riecht nach Katholizismus. Und wenn man das Wort aufschlägt, begegnet einem auch als erstes das Fronleichnamsfest als Punkt, den man sich vor Augen stellen soll. Allgemein ist Google sich darüber einig, dass Kirchenfahnen dazu dienen, die Präsenz der Kirche in der Gesellschaft deutlich zu machen. Und katholische Kirchenfahnen, gänsefüßchen Zitat, sorgen für eine gute Atmosphäre und für ein Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche. Also ein Stück des katholischen Lebensmilieus, das sich darin äußert, dass bei Prozessionen, besonders zu Fronleichnam und bei anderen kirchlichen Gelegenheiten, die Kirche beflaggt ist, ist weithin sichtbar, während unsere evangelischen Freunde in der Hinsicht eher zurückhaltend sind und manchmal auch ein bisschen zu nachgiebig. Aber das sind wir Katholiken mittlerweile ja genauso und noch viel schlimmer. Der Abschnitt über die Fahnen dient dem entscheidenden Stichwort, das ich Ihnen auf den Weg mitgeben möchte, dass nämlich im katholischen Milieu in der Vergangenheit, auch schon im Mittelalter, aber auch in der Gegenwart, eine bestimmte Kultur des Festes und des Feierns herrscht. Das ist jetzt nicht konfessionalistisch gemeint. Auch evangelische Christen können feiern, das ist mir wohl klar. Aber die katholische Kultur ist eine typische Kultur des Feierns. Deshalb sagt man auch nicht, der Priester arbeitet sich an der Messe ab, sondern der Priester feiert eine Messe. Oder die Mönche in Stiepel feiern das Chorgebet. Es ist feierlich oder manchmal auch nicht mehr feierlich. Jedenfalls setzt ein Fest zu feiern bestimmte Dinge im Milieu voraus, nämlich dass man nicht gekommen ist, sich dort zu streiten und dass die Parteiungen keine Rolle spielen bei einem Fest, dass man das Fest als Versöhnte feiert und dass jedes Fest ein Zeichen möglicher Versöhnung ist. Der Kardinal Josef Ratzinger hatte deshalb schon lange bevor er Papst wurde vorgeschlagen, man sollte den Friedensgruß in der Heiligen Messe vorverlegen. Nicht erst kurz vor der Kommunion, sondern am Anfang. Und es gibt ostkirchliche Liturgien, bei denen das auch so ist, die den Friedensgruß am Anfang haben. Um zu zeigen, dies ist eine Feier, bei der Streitigkeiten außen vor bleiben. Eine paradiesische Exklave ist jedes Fest und ist auch der katholische Gottesdienst. Mir geht es darum, hier die Gemeinsamkeit aufzuzeigen, die zwischen den Festen besteht, die wir feiern, und dem, was in der Kirche geschieht. Hier scheint mir nämlich die Verbindung besonders intensiv zu sein. Schön dargestellt hat dieses mein alter Studienfreund Josef Isensee, Professor für Staatsrecht in Bonn, einer der ganz großen Juristen in Deutschland. Bei allen Staatskirchenrechtsfragen wird er gefragt. Und er hat in einer juristischen Zeitschrift vor ein paar Jahren einen schönen Artikel über die Philosophie des Festes geschrieben. Man merkt diesem Artikel an, dass Isensee katholisch ist, trotzdem nicht auf einseitige oder polemische Weise, sondern er betont gerade, dass feiern können, festlich feiern können, eine besondere Art und Weise ist, den Frieden einzuüben. Weil das Fest selber gesetzlich nicht zu verordnen ist, sondern ein Ort der Freiheit ist, ein Ort der Freiheit von den alltäglichen Arbeiten, von den alltäglichen Verpflichtungen und Sorgen und auch davon, unbedingt Geld zu verdienen. Isensee selber erwähnt den jüdischen Sabbat als Vorbild für christliches Feiern überhaupt, denn Sabbat bedeutet Befreiung von dem Joch der Sklaverei und von dem Joch der langweiligen Alltäglichkeit. Ein Vorgeschmack des Paradieses. Freilich gibt es diese Freiheit, sagt er, nur durch Regeln. Ein Fest hat bestimmte Regeln, eine Liturgie hat bestimmte Regeln, die nur dann schön sind und schön bleiben, wenn man sie befolgt und nicht, wenn man dort ein angeblich kreatives Chaos veranstaltet. Das Fest selber, sagt er, die Feier selber, versöhnt die Widersprüche des Lebens, löst sie auf und daher gibt es eine besondere Beziehung zur Religion und zur Liebe dabei. Er erwähnt, dass die 68er-Revolution den Festverderber hervorgebracht hat. Das hatte ich nie mit Bewusstsein wahrgenommen, aber das waren Typen, die die Rolle des Störenfrieds bei einem Fest einnehmen wollten und in die Feier hereinplatzten, um sie lächerlich zu machen. Aber diese Institution des Festverderbers ist Gott sei Dank ausgestorben. Und dabei erwähnt Herr Isensee auch, dass der Anlass nicht immer freudig ist für ein Fest, sondern man redet ja auch von einer Totenfeier und auch Allerseelen und Karfreitag könnten, sagt er, niemals den Charakter einer Feier haben, es sei denn aus dem Grund der Gewissheit, dass Welt und Dasein aufs Ganze gesehen im Lot sind. Wenn es keinen Trost gibt, dann ist der Begriff Trauerfeier ein Widerspruch in sich selbst. Jede Feier also ist ihrem Wesen nach affirmativ und der Feier, die man Jesus angedeihen lässt, indem man ihn salben will, eine überflüssige Sache, wird gestört durch Judas als Festverderber, der sagt, man hätte das Geld doch den Armen geben können. Also ausgerechnet Judas Iskariot ist derjenige, der hier die Sache der Caritas stark macht. Für mich als Heidelberger Theologen folgt daraus, wir haben viel zu lange ausschließlich die moralische Seite des Christentums stark gemacht und das Feiern verlernt. Und wir können vom Mittelalter erneut wieder lernen, die Fähigkeit, Feste zu feiern, fröhlich den Alltag zu vergessen und den himmlischen Sabbat, das himmlische Jerusalem im Vorhinein abzubilden. Deshalb sei noch dem Gegner des heiligen Bernhard, dem Peter Abelard, der letzte Satz gewidmet. Abelard hat ein Gedicht über den Himmel geschrieben, dieser rationalistische Theologe. Und das Gedicht fängt so an: O quanta qualia sunt illa sabbata quae semper celebrat superna curia. Oh, wie großartig sind die Sabbate, die der himmlische Hofstaat feiert. Quae pax, quae requies, quae merces fortibus, cum erit omnia Deus in omnibus. Welcher Friede, welche Ruhe, welcher Lohn für die tapferen Gerechten, wenn Gott wird sein alles in allem. So endet Abelard in deiner Utopie, die selber durch den Dreivierteltakt, in dem sie im Lateinischen gehalten ist, einen heute noch begeistern kann. In dem Sinne wünsche ich Ihnen über die Zukunft des Christentums nicht Sorgen und theoretische Diskussionen nur, sondern Christentum als Feier erfahren, als Festfreude, wirklich feiern können. Dann wirklich dabei sein und mal an nichts anderes denken, so wie das in den Ferien aus der Hauptfeierzeit ja auch geschehen soll. Deshalb habe ich meiner Frau versprechen müssen, die Sommerferien auf Langeoog sind wirklich Ferien. Und Ferien, das ist ein anderes Wort für Feiern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Professor steht noch zur Verfügung. Alle.
Herr Professor Berger, Ihr Schluss, der darauf hinzielte, zu sagen, wir sollten kräftig feiern, bringt eine Frage vielleicht auf, die einen Punkt betrifft, den Sie vorhin angesprochen haben, dass die Frauen Charisma entwickeln können und sollen und in ihrer Wirkung dann mit dem Charisma auch dazu beitragen können, dass unsere christliche und katholische Welt also auch von den Frauen mitgeprägt wird. Wenn wir aber feiern sollen, warum ist es dann so vollständig ausgeschlossen? Ich möchte die provozierende Frage einfach loswerden. Warum ist es dann so völlig ausgeschlossen, dass auch Frauen als Priesterinnen solche Feiern ebenso kräftig mitgestalten können, auch im kirchlichen Raum, wie es heutzutage eben auch Priester, die Charisma haben, auch leisten?
Wenn ein Priester mal Charisma hat, kann man nur dankbar sein. Und wenn ein Bischof Charisma hat, noch viel, viel mehr. Und bei Frauen fällt dem Kirchengeschichtsschreiber das sehr viel leichter festzustellen. Wodurch kann eine Frau überzeugend christlich sein? Durch die vielen Formen auf dem Weg, eine Heilige zu werden. Sodass die Leute sagen, wie bringt diese Frau das nur fertig? Wie ist es nur möglich? Heute hatten wir als Tischlesung die Mutter Teresa, dass es im 20. Jahrhundert bei all dem Materialismus, bei all den Männerherrschaften so eine Frau geben kann. Da kann man nur sagen, Gott sei Dank. Und das gilt für jedes Charisma. Und es gibt einen Unterschied zwischen Charisma und Ordinationsweihe. Weihe verleiht kein Charisma. Aber wenn eine Frau charismatisch begabt ist, gibt es tausend Wege, auf denen man sie fördern kann. Ich frage mich immer, warum gibt es so wenig Komponistinnen? Nicht, weil die Mädchen alle unmusikalisch gewesen wären, sondern weil kein Domkapellmeister sie gefördert hat, weil sie keiner entdeckt hat. Und das, finde ich, ist, wenn wir schon nicht über Frauenpriestertum diskutieren mögen, da können Sie mein Buch lesen, das im Aschendorf Verlag erscheint, kostet 18 Euro, kann man sich also noch leisten, muss ich jetzt nicht alles erzählen, denn ich bin ja gerade voll bis an den Hals davon und das würde nur den Abend einseitig belasten, auch aufgrund der Emotionen, die es hervorruft. Wenn der Weg der Priesterweihe nicht geht, soll man die anderen Möglichkeiten und Wege umso stärker betonen. Besonders das prophetische Element, besonders das künstlerische Element. Die Menschen fragen alle, warum ist die Kirche nicht barmherziger? Warum ist sie so unbarmherzig? Antwort: Die kirchliche Kunst ist eine Form der Barmherzigkeit, indem die Kirche den Menschen wirklich einen Vorgeschmack des Himmels liefert durch die Schönheit von Baukunst, Malerei, Plastik, Musik. Wie das mit der Musik ist, hätten Sie heute zum Beispiel bei der Vesper in der nahegelegenen Kirche hören können. Das macht wirklich Appetit für das Himmelreich und ich finde das eine Form der Barmherzigkeit der Kirche, dass sie nicht nur einfach sagt, tut Buße und spendet Geld und betet halt mehr, sondern dass sie den Menschen sagt, seht mal, so wie ein Kind staunen kann, könnt ihr staunen über die Kuppel einer Kirche. Ich hatte ab und zu Tagungen in Weltenburg, da unten an der Donau. Da ist über dem Altar, als Altarbild, der heilige Georg auf dem Pferd. Ein wirklich zum Staunen geschaffenes Bild, das so kräftig, so herrlich und auch tröstlich ist, dass man vor dem Pferd keine Angst mehr hat, dass da auf einen zustürmt. So verstehe ich also die Barmherzigkeit, die sich seitens der Kirche in der Kunst äußert und die ein Zeichen dafür ist, dass die Kirche Charismen und Begabungen hin und wieder durchaus sehen und würdigen kann. Der Herr neben der Säule hatte sich gemeldet.
Herr Professor, ich habe immer, über ganzes mein Leben, habe ich immer geguckt auf die Kirche, denn ich war schon ein Kind, nein, ein Erwachsener. Und die Kirche wahrscheinlich ändert sich nicht. Wir brauchen nicht in der Kirche keinen Patriotismus, keine Politik. Wenn ich gehe in die Kirche, da spreche ich mit Gott. Das ist Gottes Haus. Und wie lange wird das noch dauern, da weiß ich nicht. Mein Vater hat immer gesagt so, wenn ich furchtbar, dann suchst du den Gott. Danke.
Ja, vielen Dank. Auf Deutsch gesagt, nicht wir müssen die Kirche ändern. Das tut der liebe Gott schon. Wenn wir uns intensiv genug auf ihn einlassen, dann geschieht die entscheidende Veränderung im Herzen der Menschen. Und nur so, indem wir geduldig warten auf die Veränderung, die mit uns selber geschieht, und indem wir sie nicht blockieren, geschieht Fortschritt in der Menschheit. Den Fortschritt erhoffen wir alle. Als Professor aus Heidelberg weiß ich das ziemlich genau, weil wir zunächst für den Sozialismus, dann für die Ökologie, dann für den Feminismus, dann für die Aufhebung aller Grenzen zwischen den Religionen waren, alle möglichen Verbesserungen von Frieden und Sozialem. Aber wir wollten das immer mit ungeheurer Willensanstrengung und durch ungeheuer viel Schreiben. Die Verlage haben sich daran rund und dämlich verdient, weil die Professoren und Studenten so viele Bücher geschrieben und gekauft haben. Und dann ist man nachher ganz enttäuscht und sagt, geändert hat sich gar nichts. Es hätte sich dann etwas geändert, wenn man ein bisschen mehr, das sage ich auch zu mir selber, gedacht hätte an die Veränderung des Herzens von jungen Menschen durch das Studium der Theologie. Was da passieren kann und dass man nicht ständig dem Herzen durch die Vernunft Vorschriften machen darf, sondern dass man das Herz sprechen lassen darf, dass man auf die Sehnsucht der Menschen hört. Das ist ein großes zisterziensisches Thema, Rechtfertigung durch Sehnsucht. Ja, nach dem Motto, erst zieht man sie groß und dann kommen sie einem dämlich. Es ist nicht zu vermeiden, dass es in der Kirche Auseinandersetzungen gibt und wir sollten sie auch mit offenem Visier führen und nicht mit geheimen Hinterzimmergesprächen, sondern wirklich mal Gründe nennen, warum keine Frauenordination. Und bisher gibt es eigentlich nur positivistische Gründe, das heißt, dass man sagt, es war schon immer so und es war auch bei Jesus so und dann kommen die Leute und sagen, bei Jesus stimmt es ja auch nicht ganz, denn da konnte schließlich Maria Magdalena auch existieren und sie war kein Nichts, sondern eine sicherlich bedeutsame Frau, also warum nicht Priesterin? Die Auseinandersetzung muss geführt werden. Ich habe keine Lust, sie heute Abend zu führen. Möglicherweise komme ich für mein Buch mal extra und bringe es Ihnen nahe. Das habe aber nicht ich zu entscheiden, sondern höhergestellte Persönlichkeiten.
Also Sie haben sehr viele Punkte angesprochen. Zum Beispiel war es für mich sehr wichtig, dass Sie das Wort Gabe benutzt haben. Also die Gabe ist ja im Grunde, wir haben die Natur, das ist die Natürlichkeit, wir haben sie vor uns liegen. Wir müssen sie aber sehen, wir müssen sie ergreifen, wir müssen sie wahrnehmen. Und manchmal ist es ja zu selbstverständlich, diese Gabe. Und Sie haben eben dann darauf hingewiesen, das Charisma. Wann entdeckt man diese Gabe? Und das ist ja, man entdeckt es natürlich vielleicht in der Kindheit oder durch Erlebnisse. Und jetzt sind ja die ganzen Familienstrukturen doch heute anders durch die volle Berufstätigkeit der Frauen. Und die Schwierigkeit, dieses Charisma eigens zu entdecken, das ist heute, glaube ich, sehr viel schwieriger. Und darum ist diese Selbstbildung dann auch unheimlich wichtig, dass man sich selber interessiert und fortbewegt und man muss es ja förmlich einfordern. Wo kann man das Charisma entdecken? Und entweder man versucht es, indem man in einem Kontext ist, indem man in einem Verein ist, wo man andere auch besser wahrnehmen kann. Und durch die Wahrnehmung mit den anderen kann man auch versuchen, sich selber dann zu entdecken. Bloß ich habe die Schwierigkeit im Moment gesehen. Ich finde das sehr wichtig, dieses Charisma zu entdecken. Aber Wo kann man es entdecken? Wo kann man es fördern? Wo kann man in den Elternhäusern? Ich glaube, teilweise weiß manches Kind gar nicht, was ist ein Charisma. Ne? Und da müsste natürlich in den Schulen diese Begriffe, das müsste auch geprägt werden. Wo kann das stattfinden? Wo kann ich mich entdecken, die anderen?
Also die Verantwortung liegt natürlich mehr denn je bei den Lehrern an den Schulen, dass sie die Begabung ihrer Kinder feststellen. Und von bekannten und bedeutenden Lehrern stammt der Ausspruch, dass es kein Kind gibt, das rundum unbegabt wäre, sondern es ist Aufgabe des Lehrers, diese Begabung zu ermitteln. Nicht so in erster Linie Berge von Wissen zu vermitteln. Das war früher, da sind die Kinder bei eingeschlafen und hatten keine Lust, sondern Begeisterung weiterzugeben und durch die Begeisterung selber solche zu entzünden. Also unser Lehrer zum Beispiel konnte überhaupt nicht rechnen. Damals waren Volksschullehrer noch für alle Fächer zuständig, von Musik bis Religion, von Sport bis Erdkunde. Und meiner konnte nicht rechnen, konnte aber dafür von Herzen schwärmen für das christlich-katholische Mittelalter und für den Besuch Papst Viktus II. In Goslar im Jahr 1056. Und dass dieser Papst aus unserer Schule stammte und so weiter, dass die Begeisterung hat sich erhalten. Das konnte er mitgeben und dadurch auch das Gebiet mir selber entdecken zu helfen, indem ich was leisten kann. In anderen, die er auch nicht konnte, wie Sport und Geige spielen und Mathematik bin ich auch nicht groß. Aber was er konnte, das hat bei den anderen Widerhall gefunden. Nicht bei allen, aber bei manchen und zum Beispiel bei diesem. Und das verdanke ich diesem Lehrer. Meine übrige Verwandtschaft hatte dafür keinen Sinn. Wie sollte sie auch?
Ich wollte mich auch noch bedanken für das Wort Fest und Feiern, weil das beinhaltet ja auch immer einen Raum geben für Dank. Also dieser Raum muss auch da sein, dass wir uns bewusst werden, dass wir diesen Dank und diese Bewusstwerdung, und das kann bei einem Fest zum Vorschein kommen. Das finde ich sehr schön.
Herr Isensee hebt auch als Jurist hervor, das finde ich dankenswert, dass der Staat selber sich schwer tut im Feiern. Dass zu staatlichen Anlässen Feiern immer mehr oder weniger verkrampft erscheinen, während die Kirche sich da ganz sicher ist. Wenn sie feiern kann und feiern lässt, dann ist das wirklich eine Weise zu leben, die in Fleisch und Blut übergeht. Und das genau gehört zum katholischen Lebensmilieu, dass man durch die Kirche und an der Kirche feiern lernt. Egal, was die Kirche sonst alles falsch gemacht hat, aber in der Hinsicht ist sie Menschen prägend gewesen und ehrlich gesagt finde ich eine gelungene Geburtstagsfeier auch wirklich viel inspirierender als eine gelungene Vorlesung. Denn bei der Vorlesung geht es doch wieder nur um den Intellekt und um die Abstraktionsfähigkeit der Menschen, während das gemeinsame Feiern, es kann nur gemeinsam geschehen, der Einzelne kann nicht für sich feiern, das durch das, was den Menschen gemeinsam ist, prägt. Und deshalb wird die Messe gefeiert und nicht einfach gelesen, wie man früher sagte.
Ja, vielen Dank, Herr Professor. Ich glaube, wir haben mitgenommen, oder zumindest ich habe mitgenommen, dass wir nicht die ganzen Räume, die uns auch in der Seelsorge anvertraut sind oder die, wenn man in einer Pfarrei steht, auch immer größer werden, der eigene Bezugsraum, dass wir die nicht sozusagen flächendeckend ausfüllen müssen, sondern dass es reicht, eben Orte und Punkte zu haben, wo eben das wirklich geschieht, authentisch geglaubt werden kann. Gerade in der Feier, im Feiern der Geheimnisse. Ich glaube, das ist eine realistische Aufgabe, die uns gestellt ist. Und denke, wir werden versuchen, sie zu bewältigen. Vielen Dank, Herr Professor. Ich darf noch darauf hinweisen, auf das nächste Auditorium zum Thema Armut in Deutschland, Zerrbilder und Scheinlösungen. Es wird sprechen Professor Dr. Reinhold Schnabel, Professor für Finanzwissenschaft in Essen. Der Kirche ist ja besonders die Sorge für die Armen aufgetragen und da ist es ganz wichtig, dass wir eben auch einen wirklich richtigen Begriff haben. Wo ist Armut? Wo sind wir zum Helfen wir wirklich aufgerufen und wo laufen wir möglicherweise einem Zerrbild hinterher und wo gehen auch unsere Kräfte vielleicht ins Leere? Ich denke, ein recht interessantes Thema. Das ist am 10. Juli, wie immer, dienstags 14 Uhr. Entschuldigung. Ja, dann kommt doch gut nach Hause. Ich darf noch auf unser Körbchen aufmerksam machen. Da sind wir sehr dankbar. Ich bedanke mich für Ihre Spende. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön.